An diesem dritten Advent begrüßen wir Sie hier bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf mit Norbert Lied. Doch vor seiner Botschaft hören Sie noch die Schriftlesung. Unser treuer Gott und Vater segne Sie ganz reich durch diese Sendung.
Das Thema, worüber unser Bruder Norbert Lied sprechen wird, heißt die Botschaft von Nazareth. Und wir wollen uns nun erheben und ich lese dazu das Wort des Herrn aus Matthäus Kapitel 2, ab Vers 19. Da aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägyptenland und sprach: Stehe auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kinde nach dem Leben standen. Und er stand auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich und kam in das Land Israel. Da er aber hörte, dass Archelaus im jüdischen Lande König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu kommen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog in die Örter des galiläischen Landes. Und er kam und wohnte in der Stadt, die da heißt Nazareth, auf das erfüllt würde, was da gesagt ist durch die Propheten: Er soll Nazarenus heißen. Bis soweit das Wort des Herrn.
Ich möchte Sie heute Morgen einladen, mit mir zu kommen nach Nazareth. Sind Sie bereit? Angeschnallt? Wir heben jetzt ab. Nein. Die drei Weihnachtsorte. Wir wollen damit fortfahren und ich bin dankbar auch, dass wir schon gelesen haben. Die Worte aus Matthäus Kapitel 2, Vers 19 bis 23. Ich weiß nicht, wie weit Sie sich noch daran erinnern können. Wir sprachen am ersten Advent über Bethlehem. Und in Bethlehem sehen wir die Botschaft, wie der Herr Jesus Christus den ganz Kleinen begegnet. Den kleinen Menschen, die in sich selber nichts sind. Vielleicht sitzt der ein oder andere heute Morgen hier. Vielleicht sind sie mit einer Sorge reingekommen, vielleicht mit Tränen in den Augen. Jesus ist ganz persönlich für sie da. Über Ägypten sehen wir sozusagen als Schlüsselvers, kann man da nehmen: Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Das sehen wir in Ägypten. Gefangenschaft, Versklavung. Jesus war in Ägypten. Er schafft wirkliche Freiheit. Wir sahen an allen drei Weihnachtsorten, wie sich die Prophetie erfüllt hat, durch die politischen Umstände der damaligen Zeit. Und nun kommen wir zum dritten Weihnachtsort, Nazareth. Und wie sieht der geschichtliche Verlauf diesmal aus? Wieder politische Umstände führen dazu, dass sich die Bibel erfüllt. Und das ist so wichtig, liebe Geschwister. Wir müssen ja wissen und uns das immer wieder sagen: Die Propheten sahen die erste und zweite Ankunft ja in einem. Sie sahen beides zusammen. Sie sahen nicht dieses Tal von 2000 Jahren dazwischen. Und wenn damals die politischen Umstände zur ersten Ankunft Jesu geführt haben, so gehe ich davon aus, dass ganz sicher auch die politischen Umstände heute in denen wir leben, dazu führen werden, dass Jesus Christus sehr bald wiederkommen wird. Verfolgen wir also vom prophetischen Wort her auch die politischen Umstände in unserer Welt. Was ist nun hier passiert? Josef, Maria und der Herr Jesus Christus, sie waren in Ägypten, sie mussten fliehen vor Herodes, der das Jesuskind umbringen wollte. Nun war Herodes gestorben und der Engel ruft nun den Josef aus Ägypten und er sagt ihm nun nicht, geh nach Nazareth, das sagt er nicht. Er sagt, was sagt er? Geh zurück nach Israel. Er sagt nicht nach Nazareth. Das scheint mir so, als wolle Gott durch die politischen Umstände auch diesmal wieder dazu führen, dass sein Sohn nach Nazareth kommt, damit sich sein Wort erfüllt. Sehen wir einmal, wie das der Fall war. Herodes starb ungefähr, ja, also die Geschichtsschreiber gehen von einem genauen Datum aus. Sie sagen, Herodes der Große starb 4 v. Chr. Zu dem Zeitpunkt war der Herr Jesus mindestens 2 Jahre alt, nimmt man an. Also gehen wir davon aus, dass der Herr Jesus tatsächlich 6 oder 7 v. Chr. Geboren ist. Also so, dass wir heute in unserer Zeitrechnung 6, 7 Jahre hinterherhinken. Wir sind in Wirklichkeit wahrscheinlich weiter. Vor seinem Tod hat Herodes der Große, das ist dieser Mann, der diese gewaltigen Bauten in Israel erschaffen hat, er hat testamentarisch festgelegt, dass seine Söhne einmal sein Reich ererben sollen. Und der große Kaiser Augustus hat das dann auch bestätigt. Archelaus war einer seiner Söhne, der wurde König in Judäa, in Idumäa und in Samaria. Herodes Antipas, das war ein 2. Sohn Herodes des Großen, der wurde König in Galiläa. Immer wenn in der Bibel nachher von Herodes die Rede ist, dann ist immer die Rede von Herodes Antipas, ein Sohn Herodes des Großen, wo zum Beispiel der Herr Jesus sich auch verantworten musste bei Pontius Pilatus. Er schickte ihn nach Galiläa zu Herodes. Zu welchem Herodes? Antipas. Dann Philippus, der erhielt das nördliche Gebiet und das Ostjordanland. Und da war noch jemand, Lysanias, ich weiß nicht, ob das auch ein Sohn war oder ob er es später an die Macht kam, er erhielt Abilene. Das war nun zur Geschichte. Jetzt kam Josef erhielt jetzt den Ruf Gottes, geh zurück nach Israel. Jetzt kommt er zurück nach Israel. Und er kommt in Israel rein und wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass er nach Judäa wollte, vielleicht sogar nach Bethlehem wieder. Er wollte gar nicht nach Nazareth. Er wollte nach Bethlehem, wo der Herr Jesus auch geboren war, nehme ich an. Und jetzt ist er im jüdischen Land, im jüdischen Gebiet und jetzt hört er auf einmal, Archelaus ist König im jüdischen Land. Da erschrickt der Josef fast zu Tode. Nicht? Haben wir gelesen in Vers 22. Da er aber hörte, dass Archelaus im jüdischen Lande König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu kommen. Er hatte wahnsinnige Angst. Warum diese Angst? Archelaus sollte nämlich, habe ich einmal gelesen in Geschichtsbüchern, gar nicht König werden in Judäa. Das sollte eigentlich Herodes Antipas werden. Aber Herodes der Große war so launisch und da gab es eine Zwistigkeit in der Familie und dann hat er kurz vor seinem Tod das Testament noch geändert und hat den Archelaus in Judäa eingesetzt und den Antipas eben in Galiläa. Und dieser Archelaus, die Juden nannten ihn sogar, die sagten, der Mann ist wahnsinnig, der stand an Grausamkeiten seinem Vater in nichts nach. Der war so brutal, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Schon Herodes der Große war ja so von Eifersucht geplagt, dass er sogar die Frau, die er wirklich von ganzem Herzen liebte, umbringen ließ. Wegen der Eifersucht. Immer wenn auch nur irgendwo schon das Gerücht aufkam, sein Thron wäre gefährdet, da hat er gleich die Menschen umgebracht. Schrecklich, schrecklich, Verfolgungswahn hat er gehabt. Ist auch schlimm gestorben, man nimmt an Magenkrebs. Und der Archelaus, sein Sohn, der wollte sich nun auch behaupten. Er wollte aller Welt zeigen, ich bin ein wirklicher Vertreter meines Vaters. Und darum war er genauso brutal. Er hat zum Beispiel, gerade nach seiner Einsetzung als König im jüdischen Land, hat dieser Mann 3000 israelische Pilger, die nach Jerusalem wollten, niedergemetzelt. Einfach so. Er hat gedacht, da ist eine Revolte, die können meinen Throngefährten einfach umbringen. Alle einen Kopf töter. Schrecklich. Dieser Archelaus, da können wir uns natürlich vorstellen, dass der Josef Angst gehabt hat. Und der Archelaus, der war auch tatsächlich, ihr Lieben, er war so brutal, dass das nachher sogar dem Kaiser Augustus zu viel wurde. Dem Kaiser von Rom. Und dann hat er, 6 nach Christus, hat er den Archelaus im jüdischen Land abgesetzt. Und anstelle von Archelaus hat er den bekannten Landpfleger oder Prokurator, wie man sagt, Pontius Pilatus eingesetzt. Das war der Grund, warum nun Pontius Pilatus Herrscher war unter der Flagge Roms im jüdischen Land. Und in Lukas Kapitel 3, Vers 1 steht das auch geschrieben. Und da sehen wir die Übereinstimmung der Bibel mit der Geschichte. In dem 15. Jahr des Kaisertums des Kaisers Tiberius, das war ein Nachfolger von Augustus, da Pontius Pilatus Landpfleger in Judäa war, also anstelle von diesem brutalen Archelaus, und Herodes Antipas, ein Vierfürst in Galiläa, und sein Bruder Philippus, ein Vierfürst in Iturea und in der Gegend Trachonitis, und Lysanias, ein Vierfürst zu Abilene. Also es ist genau geschichtlich festgehalten. Sehen Sie, wiederum durch diese politischen negativen Umstände, Brutalität, in denen Josef nicht mehr weiter wusste, erhält er nun im Traum von Gott die Weisung, Vers 22, und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog in die Örter des galiläischen Landes, also er ging von Judäa weg nach Galiläa und kam und wohnte in der Stadt, die da heißt Nazareth. Und jetzt kommt es, auf das erfüllt würde. Da haben wir es wieder. Wunderbar, nicht wahr? Auf das erfüllt würde. Alles hat wieder Sinn und Zweck nur darin, dass sich Wort Gottes erfüllt. Genauso wird es heute sein. Auf das erfüllt würde, wie gesagt ist durch den Propheten, er soll Nazarenus heißen. Es erfüllt sich wieder biblische Prophetie. Nazarenus soll er heißen. Übersetzt heißt Nazarenus Spross oder Zweig. Es kommt von dem hebräischen Wort Neser. Das bedeutet eben Zweig. Und dieses Wort steht im Allgemeinen für den Gedanken von klein anfangen. Das ist Gottes Prinzip. Gott fängt nie groß an. Gott fängt immer klein an, auch mit deinem Leben. Ganz klein fängt er an. Und wenn du ihm gehorsam bist, macht er etwas ganz Großes aus deinem Leben. Geistlich gesehen, nicht menschlich unbedingt, aber geistlich gesehen. Was ist ein Zweig in einem Baum, in einem Stamm? Was ist denn das? Den beachtet doch niemand, nicht wahr? Ein Zweig in einem Baum. Und das ist der Jesus Christus in seiner Menschwerdung. Wahrscheinlich ist das geschrieben in Anlehnung an Jesaja Kapitel 11, Vers 1 und folgende, ich lese mal bis Vers 5. Und es wird eine Rute aufgehen von dem Stamm Isais, das ist der Vater Davids. Und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Was ist ein Zweig in einem Baum? Was ist das? Das ist der Herr Jesus. Menschlich gesehen nicht beachtet, ein Zweig, ach, unter so einem großen Baum. Und dieser Zweig bringt Frucht. Das heißt dann, auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgeruch wird ihm sein, die Furcht des Herrn. Er wird nicht richten, nachdem seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nachdem seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande und wird mit dem Stab seines Mundes die Erde schlagen und mit dem Odem seiner Lippen die Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein. Und der Glaube, der Gurt seiner Hüften. Das ist also wahrscheinlich aufgrund von Jesaja Kapitel 11 geschrieben, dass er Nazarenus heißen soll. Und auch hier in Jesaja 11 sieht der Prophet wieder beides. Er sieht in Vers 1 Weihnachten, die erste Ankunft Jesu, der Zweig aus dem Stamm Isai, der Frucht bringt. Weihnachten, Jesus Christus, ganz klein angefangen, als kleines Baby, und doch ist er der Herr. Er war auch als Baby der Herr Jesus. Aber dann geht es über, dass eben dieser Herr Jesus die ganze Zukunft der Welt in der Hand hat und dass er einst sein tausendjähriges Friedensreich auf dieser Erde aufrichten wird. In den nachfolgenden Versen dann von Jesaja Kapitel 11 sehen wir die Bekanntgabe des tausendjährigen Reiches. Wir sehen also in dem Nazarener, was sehen wir in ihm, in diesem Nazarener Jesus Christus, aus diesem kleinen, unscheinbaren, wie Gott ganz Großes macht, ganz Großes. Ach, wie oft hat man das schon erlebt, dass ein Mensch hat sich bekehrt, durch ein Traktat im Schmutz gefunden. Hudson Taylor zum Beispiel, durch ein Traktat, das er gefunden hat, ich glaube, das haben andere weggeworfen, in einer Wirtschaft. Das hat er genommen, hat es gelesen, hat sich bekehrt. Was hat Gott aus diesem Mann gemacht? Und viele, viele, viele andere. Ich erinnere mich, ich denke, ich darf das sicher sagen. Ich erinnere mich, als ich noch in der Bibelschule war in Uruguay, da gab einmal jemand, ein Lehrer, gab uns Zeugnis, wie Vimalgo ursprünglich ganz, ganz arm gewesen ist. So arm, auf der Bibelschule in Beatenberg, dass er sich eine Scofield-Bibel nicht mal leisten konnte. Und dann kamen, oft waren große Konferenzen, und er hat dann die Koffer mitgeschleppt als junger Mann in die Zimmer. Und ein so ein Mann Gottes hat ihn dann gefragt, ja, Bruder Malgo, was wünschst du dir? Du hast immer so meine Koffer getragen. Und dann hat er gesagt, ach, schenken Sie mir doch eine Scofield-Bibel. Ganz klein angefangen. Was hat Gott daraus gemacht? Ach, Gott ist ja unendlich in seinen Möglichkeiten, auch mit deinem Leben. Wenn du im Geringsten treu bist, wird er dich über viel setzen. Wer im Geringsten treu ist, wird auch im Großen treu sein, hat Jesus gesagt. Und da sehen wir in dem Nazarener, selbst in seinem Sohn fängt Gott ganz klein und unscheinbar an. Jesus Christus als Nazarener ist der Ausdruck von dem Zusammentreffen des ewigen Gottes mit dem Menschen. Wahrer Gott und wahrer Mensch treffen sich in Jesus Christus. Weil wahrer Mensch ist nur Jesus, Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. So sehen wir in dem Nazarener die irdische Wirklichkeit des großen Gottes in Christus Jesus. Und beides findet sich in ihm. Dieser Herr, er war immer auf dieser Erde, ich lese gerade die vier Evangelien durch, der Herr Jesus, er war immer der Verachtete, er war kaum beachtet, er war letztlich sogar der Verworfene. Und doch ist er der große König der Ewigkeit, dem alle Zukunft gehört. Sehen Sie einmal, wie Jesus als Nazarener vor seiner Kreuzigung von eben Herodes Antipas behandelt wurde und von Pilatus. Pilatus hat ihn noch gefragt. Jesus stand vor Pilatus und da hat er ihn noch gefragt. Pilatus aber fragt ihn und sprach, bist du der König der Juden? Er aber antwortete ihm und sprach, du sagst es. Ja, ich bin's. Und dann hört er, ach, der kommt aus Galiläa, da ist ja Antipas Herodes König. Dann schickt er ihn nach Galiläa. Als aber Herodes mit seinen Kriegsleuten ihn geringschätzend behandelt und verspottet hatte, warf er ihm ein glänzendes Gewand um und sandte ihn zurück zu Pilatus. Das ist der Nazarener. Und dann steht es über dem Kreuz, Jesus von Nazareth, König der Juden. Beides. Aber am Ende von Lukas Kapitel 24, in Vers 52, so am Schluss, da steht, als er Jesus, nachdem er auferstanden ist, nach 3 Tagen, und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Wunderbar. Er ist nicht im Tod geblieben, Herodes aber wurde 36 nach Christus verbannt. Verbannt. Und darum sehen wir, in Jesus sehen wir diesen großen Gegensatz, diesen Gegensatz. Einerseits ist er dieser Nazarener, dieser nicht beachtete, dieser Verworfene, dieser Übersehene. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und andererseits ist er doch der König. Ich möchte Ihnen das einmal versuchen aufzuzeigen. Er ist der kleine Zweig, er ist der Spross, der aus dem Stamm Isai kommt. Also von menschlicher Linie her, verachtet, nichtswürdig. Und doch ist er, der, wie Jesaja nachher sagt, auf dem der Geist des Herrn ist. Der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er ist der gerechte Richter der Zukunft, der mit dem Stab seines Mundes die Erde schlägt und mit dem Odem seiner Lippen die Gottlosen tötet und der ein ewiges Reich aufrichten wird in den nachfolgenden Versen von Jesaja 11, Vers 1. Wie klein hat es begonnen. Und dieser Gegensatz konnten die Menschen damals nicht verstehen. Sie wurden damit irgendwie nicht fertig. Was kann aus Nazareth Gutes kommen, sagt Nathanael. Nix. Und dann begegnet er ihm und auf einmal sagt er im selben Atemzug, du bist der König Israels. Beides. Als der Herr Jesus triumphierend in Jerusalem einzog und sich darstellte als der Messias Israels, als der König Israels, da riefen die Leute einerseits, faszinierend riefen sie, gelobt sei der da kommt. Sie kennen das nicht, wahr? Der König in dem Namen des Herrn, Hosianna dem Sohn Davids, Hosianna in der Höhe. Sie breiteten ihre Kleider aus, sie legten Palmzweige auf die Erde und so weiter. Aber dann im selben Moment, Matthäus 21, dann erregt sich die ganze Stadt über diesen König. Sie jubeln, jetzt erregt sich die ganze Stadt. Und sie sprachen, wer ist dieser? Wer ist dieser? Hosianna in der Höhe, der König, der Sohn Davids. Oh, Lob, Preis, Anbetung. Wer ist dieser? Alle regen sich auf. Das ist der Jesus, der Prophet von Nazareth aus Galiläa. Sie können es nicht in Einklang bringen, sie ärgern sich an ihn. Sogar die Dämonen. Als der Jesus in einer Synagoge war und er begegnet einem besessenen Menschen und die Dämonen wurden mit dem Nazarener Jesus Christus konfrontiert, da schrie der Dämon förmlich aus dem besessenen Mann heraus, oder die Dämonen, sie schrien, halt! Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Was wollen die Dämonen? Sie sagen ihm Nazarener, um seine Macht herunterzuspielen. Was haben wir mit dir zu schaffen? Dieses Teuflische, nicht wahr? Du bist doch nur der Nazarener, den das sowieso keiner beachtet. Der ganze Dorf, die ganze Stadt ist verrufen. Was haben wir mit dir zu tun? Und doch stehen sie, diese Dämonen, unter dem Zwang und müssen im selben Satz bekennen, du bist gekommen, uns zu verderben. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Sehen Sie? Beides in einem Vers. Der Nazarener, was haben wir mit dir zu schaffen? Du bist der Heilige Gottes. Weißt du, mit wem du es zu tun hast? Und sogar bei seiner Kreuzigung, wir erwähnten es, stand es am Kreuz, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Also dieser zunächst unscheinbare Beginn, dieser Zweig, dieser kleine Anfang, ist Gottes größte Tat. Ihm werden sich alle Knie einmal beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich möchte dich heute Morgen fragen, ist der Herr Jesus Christus dein lieber Heiland oder auch dein Herr? Kennst du ihn als den Nazarener, der für dich am Kreuz starb? Oder auch als König? So meine ich, dass die Botschaft Gottes uns mit dem Nazarener verkündigen will, dass der Herr aus dem kleinen, nichtswürdigen ganz Großes macht. Sie kennen die Stelle, nicht wahr? Steht ja auch 1. Korinther 1, Vers 26. Seht an, liebe Brüder, eure Berufung. Nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen. Nein, nicht die Großen dieser Welt. Gott rechnet ganz anders. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er die Weisen zu Schande macht. Und was schwach ist vor der Welt, bist du schwach? Das hat Gott erwählt. Dass er zu Schanden mache, was stark ist. Sehen Sie, die Gemeinde Jesu kommt auch zunehmend mehr in Bedrängnis. Und sie ist verachtet in dieser Welt. Als Kind Gottes bist du sicherlich verachtet in deinem Berufsleben, ja? Ach, die haben doch einen Spleen da, diese Stündler, oder wie sagt man hier? Diese Stündler. Und doch, du erlebst diesen Spott und Jesus sagt dir auch glückselig. Musst dich nicht ärgern, darfst glückselig sein. Und doch sagt der Herr, diesen Menschen, der du vielleicht in deinem Berufsleben verspottet wirst, diesen Menschen sagt er, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Aus dieser kleinen Herde macht er ganz Großes. Und genau dazu ist Jesus gekommen. So heißt es in Jesaja 11, von dem Zweig, dem Nazarener aus dem Stamm Davids, es heißt in Vers 4, dass er mit Gerechtigkeit den Armen richten wird und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Land. Denen wird er rechtes Urteil sprechen. Jesus wuchs in Nazareth auf, das war eine verrufene Stadt. Aber natürlich, er wuchs ohne Sünde auf. Wer nimmt die Sünden der Welt, der Nazarener, auf sich? Wer? Wer denn? Jesus von Nazareth, er hing am Kreuz von Golgatha, sogar noch zwischen zwei Verbrechern. Es gibt unter uns Menschen, es gibt sogar Christen unter uns, die sind nicht geborgen. Vielleicht sitzen heute Morgen solche hier. Es sitzen vielleicht Menschen unter uns, die kommen sich überflüssig vor. Wer fragt schon nach mir? Wenn ich mal tot bin, Sargdeckel zu, alle vergessen mich. Denken viele. Ein zum Tode verurteilter Verbrecher hat einmal kurz vor seiner Hinrichtung gesagt, ich wäre so gerne einmal für jemand nicht überflüssig gewesen. Bei Jesus Christus aber, lieber Freund, ist keiner überflüssig. Keiner. Da wird jeder gebraucht und aus dem Stand der Verlorenen zum König und Priester erhoben. Jeder von ihnen, der ein wiedergeborenes Kind Gottes ist, ist König und Priester vor Gott und wird mit ihm regieren in Ewigkeit. Was hat Jesus in der Synagoge gesagt? Zu Nazareth, Lukas 4, Vers 16. Und er kam gen Nazareth, da er erzogen war, und ging in die Schule nach seiner Gewohnheit am Sabbattag und stand auf und wollte lesen. Und dann sagt er in Vers 18, der Geist des Herrn ist bei mir. Wie in Jesaja 11, Vers 2. Darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Sitzt hier heute Morgen ein Nazarener? Bist du ein Armer? Arm in dir selbst, dass du sagen musst, ja, also mit mir ist nichts los. Bin nichts wert. Hast du ein zerstoßenes Herz? Du weißt nicht mehr ein noch aus, ist alles am Zerbröckeln da drin. Bist du ein Gefangener? Ein Gefangener deiner Umwelt? Ein Gefangener deiner vielleicht Lüste? Bist du ein Blinder, geistlich blind? Wenn ich die Bibel lese, ich sehe nichts. Ich kann nicht mal lesen, redet nicht zu meinem Herzen, ich bin blind. Bist du vielleicht innerlich zerschlagen und unfrei? Lass es dir sagen. Dann bist du genau der Richtige. Dann bist du genau der Richtige für den Nazarener. Für dich ist er gekommen. Für dich ist er da. Das will Jesaja Kapitel 11 sagen. Der Zweig aus dem Stamm Isai ist da für die Armen und Elenden. Und du darfst in Jesus Christus unendlich reich werden, wenn du dein Leben ihm vertrauensvoll übergibst und in dein Leben aufnimmst oder dich ganz neu besinnst, wer er ist. Also die Botschaft zu Nazareth sagt uns, Der Herr ist für die Elenden, für die Schwachen gekommen, für die Taugenichtse. Aber die Botschaft in Jesaja Kapitel 11 sagt uns noch etwas von dem Zemach, dem Zweig, dem Nazarener in Vers 5. Ich habe Ihnen das schon gelesen. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein. Und der Glaube der Gurt seiner Hüften. Andere Übersetzungen sagen Treue. Aber vom Urtext her steckt im Glauben auch die Treue. Ich bin treu im Glauben. Ich glaube, darum bin ich treu. Luther sagt, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und der Glaube der Gurt seiner Hüften. Gott geht es in der Botschaft von Nazareth um den Glauben. Haben Sie einmal darauf geachtet? Mir ist das eigentlich auch erst aufgefallen, als ich mich vorbereitet habe. In den Evangelien, wo von dem Nazarener die Rede ist, dass fast immer in diesem Zusammenhang die Sprache ist vom Glauben. Der Nazarener Jesus Christus und unser Glaube. Immer, fast immer. In den großen prägnanten Stellen. Es gibt meines Erachtens drei Bilder im Neuen Testament, die sogar prophetische Aussage haben. Das erste Bild, wo der Nazarener auftritt, das finden wir in Lukas. In Lukas Kapitel 18. Ich möchte Ihnen das mal lesen. Als der Herr Jesus Christus diesem blinden Bartimäus begegnet. Es geschah aber, da er nahe gen Jericho kam, saß ein Blinder am Weg und bettelte. Da er aber hörte das Volk, das hindurchging, forschte er, was da wäre. Da verkündigten sie ihm, Jesus von Nazareth ging vorüber. Und er rief ihn und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Die aber vorne angingen, bedrohten ihn, er sollte schweigen. Er aber schrie viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Jesus aber stand still und hieß ihn zu sich führen. Da sie ihn aber nahe zu ihm brachten, fragt er ihn und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen möge. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und alsbald ward er sehend und folgte ihm nach und pries Gott, Bartimäus, preist dem Herrn. Und alles Volk, das solches sah, lobte Gott. Ich glaube, Bartimäus ist ein wunderbares Bild für die Gemeinde Jesu, die herausgerettet ist. Jesus von Nazareth ging vorüber. Was tat dieser blinde Bartimäus? Was tat er zuvor? Er geht seiner elenden Alltagsbeschäftigung nach. Er war ja so ein Elender aus Jesaja 11. So ein Armer. Er geht seiner elenden Alltagsbeschäftigung nach. Er sitzt am Weg und bettelt. Das ist der Ausdruck seines ganzen Elends. Am Bürgersteig hat er gesessen. Heute würde man sagen, vielleicht am Zebrastreifen, wo viele Leute rübergehen. Und wo er betteln kann. Also er lebt von dem Normalen, von dem Alltäglichen, von der Gunst anderer Menschen. Er ist von diesem irdischen Leben total abhängig. Und das ist doch auch bei uns der Fall und bei so vielen unter uns. Ist nicht heute Morgen jemand hier, der auch am Wegesrand sitzt und der elenden Alltagsbeschäftigung nachgeht? Es ist alles so stinklangweilig. Da ist die Sehnsucht nach einem Lichtblick, aber da ist keiner. Tag ein, Tag aus, man arbeitet, um Geld zu verdienen. Und man ist abhängig vom Arbeitgeber und der Arbeitgeber ist abhängig von den Kunden. Und die Kunden wieder von anderen Kunden. Ach, ist alles so elend. Ist das das ganze Leben? Da muss es doch noch mehr geben. Nun hört er, Vers 36, nun hört er, dass da was im Gang ist. Er hört da Menschen, er sieht nichts, er hört Menschen. Und vielleicht fühlst du das ja auch irgendwie. Du fühlst, dass es da mehr gibt. Innerlich hörst du es, innerlich. Da gibt es doch mehr als nur dieses Leben hier. Aber du kannst es noch nicht fassen. Da forscht er. Was ist da los, dieser Bartimäus? Also einen Charakter hat er gehabt. Was ist denn da los? Was geht in deinem Gange? Wo laufen die alle hin? Bist du auch ein Suchender, der forscht? Und dann verkündigt man es ihm. Ja, Bartimäus, Jesus von Nazareth geht vorüber. Heute Morgen sollst du es hören. Vielleicht sitzt du nur deshalb hier. Vielleicht bist du mitgebracht als Besucher, ich weiß nicht. Aber vielleicht bist du nur deshalb hier, um das von ihm zu hören. Hör mal, ich bin für dich da. Ich bin für deine Sorgen da. Ich bin auch für deine Blindheit da. Diese Botschaft lässt den Bartimäus jedenfalls jetzt nicht mehr sitzen. Der kann nicht auf seinem Stuhl sitzen und sagen, was? Der Nazarener geht vorüber? Das ist doch nicht irgendeiner. Anscheinend, obwohl der Bartimäus blind war, die Bibel hat er gekannt. Die Bibel hat er sicherlich gekannt, der Mann. Denn er weiß es sogleich einzuordnen, indem sie ihm sagen, Jesus von Nazareth geht vorüber. Da weiß er sofort, das ist der Sohn Isais. Der Sohn von Isais ist David. Also er ist der Sohn Davids. Er ist der verheißene Retter. Und so schreit er es hinaus. Jesus, du Sohn Davids. Er sagt nicht Nazareth, Nazarener. Er sagt, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Du bist doch der König, der Retter. Er weiß es also in Verbindung zu bringen. Und so bleibt der Herr Jesus plötzlich stehen. Das ist noch so eigenartig. Die aber vorne angingen, bedrohten ihn. Halt die Klappe. Das sind ja meistens die, die vorne anlaufen. Die Frommsten. Spinn hier nicht rum. Du schreist dem danach. Psst. Heilig, heilig. Die vorne anlaufen. Sind am meisten im Weg. Als der Jesus Christus, als diese vier Freunde, als sie ihren Gelähmten zu Jesus bringen wollen, kamen sie nicht rein. Warum? Weil die Tür verstopft war von Pharisäern und Schriftgelehrten. Mussten sie übers Dach. Aber Jesus hört es. Ach, da ist einer, der mich ruft. Er bleibt stehen und er lässt ihn rufen. Das tut Jesus. Ich glaube, er wartet darauf. Ich glaube, er wartet, dass du ihn rufst, und damit er stehen bleiben kann und dich rufen kann. Und dann fragt der Herr ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Glauben Sie, dass der Herr Jesus das nicht gewusst hat? Bartimäus hätte ja auch sagen können, Herr, das siehst du doch, ich bin doch blind. Was will ich wohl? Sehen. Der Herr wusste das garantiert. Aber er will es hören von Bartimäus. Er will es hören, Bartimäus, was willst du, dass ich dir tun soll? Herr, dass ich sehend möge. Sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Nazarenus Glaube steht im Zusammenhang. Jesus möchte so gerne. Jesus kennt das Elend deines Lebens. Oh, er weiß um deine Not. Er weiß um deine Not und deine Anfechtung. Er weiß es, aber er will es von dir hören. Du sollst es ihm einmal sagen. Sag ihm doch einmal das, was dich wirklich bewegt, und du wirst Wunder erleben. Das ist also, Bartimäus ist ein wunderbares Bild für die Gemeinde Jesu. Ja? Und er preist Gott und er folgt Jesus nach. Und er ist aktiv und er kennt die Schrift. Bartimäus, ein Bild für die Gemeinde. Und dann kommen wir zu einem anderen Bild und wieder Nazarenus und wieder Glaube ist Nathanael. Und Nathanael ist jetzt ein Bild für Israel. Bartimäus für Gemeinde, Nathanael für Israel. Johannes 1, Vers 45, Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und in den Propheten geschrieben haben, Jesum, Josefs Sohn, von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh, Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm, sieh, ein rechter Israelit, in welchem kein Falsch ist. Nathanael sprach zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe denn dich Philippus rief, da du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und spricht zu ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum, du wirst noch Größeres denn das sehen. Und spricht zu ihm, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. Nathanael ist ein wunderbares Bild für Israel. Warum? Jesus sagt es ja selbst, ein rechter Israelit. Und wo saß er? Unter dem Feigenbaum. Nicht wahr? An dem Feigenbaum merkt ein Gleichnis. Da saß der Nathanael, ein rechter Israelit. Und auch in seiner Haltung merkt man das. Zunächst Ablehnung. Ach, Nazareth, kann nichts Gutes kommen. Was sagen die Juden über unseren Christus? Das ist nicht unser Christus, sagen sie. Nein. Aber jetzt steht Nathanael auf, und er kommt zu Jesus. Das sind die Juden, die zurückkommen nach Israel. Das ist ihr erster Schritt zum Glauben. Und dann offenbart sich Jesus diesem Nathanael selbst. Und jetzt ruft er aus, jetzt erkennt er ihn, als er ihn sieht. Erst als er ihn sieht, Als man ihn evangelisiert, hört er nicht. Als er selbst Jesus sieht, glaubt er. Das ist Israel. Das ist genau Israel. Und da ruft er aus, du bist der König von Israel. Und dann sagt der Herr, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Sehen Sie, das ist ja wunderbar. Israel hat so viel Not erlebt. Gott hat Israel immer gesehen. Immer gesehen. Du wirst noch mehr sehen denn dies. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, von nun an wird der Himmel offen sein und die Engel Gottes werden hinauf und hinabgehen. Wenn Jesus Christus sich Israel offenbaren wird, dann wird in seiner Wiederkunft, dann werden sie ihn, den Nazarener, erkennen, in den sie gestochen haben. Er wird der König der Juden sein und es wird das tausendjährige Reich aufgehen. Himmel und Erde wird dann in Bewegung sein. Gemeinde Jesu, zwischen Himmel und Erde werden wir schweben. Wissen Sie das? Wie Engel. Ist die Engelwelt, das himmlische Jerusalem, dann hier auf dieser Erde. Hier alles prophetisch beschrieben in Johannes Kapitel 1. Aber drittens und letztens. Bartimäus ein Bild für die Gemeinde der Nazarener mit Glauben verbunden. Nathanael ein Bild für Israel der Nazarener mit Glauben verbunden. Und jetzt Markus Kapitel 6. Markus 6. Und ich glaube, dass das hier ein Bild ist, für den wiederkommenden Herrn Jesus Christus zu seiner Gemeinde. Der Herr kommt zu den Seinen in Nazareth und sie glauben nicht. Markus 6, 1 bis 6. Und er ging aus von da und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Und da der Sabbat kam, hob er an und lehrte in ihrer Schule und viele, die es hörten, verwunderten sich seiner Lehre und sprachen, woher kommt dem solches und was für Weisheit ist dies, die ihm gegeben ist, und solche Taten, die durch seine Hände geschehen. Ist er nicht der Zimmermanns, Marias Sohn, der Nazarener? Er kam ja in seine Vaterstadt Nazareth. Der Bruder des Jakobus und Justus und Judas und Simon sind nicht auch seine Schwestern all hier bei uns, und sie ärgerten sich an ihn. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgend weniger denn im Vaterland und daheim bei den Seinen. Und er konnte all da nicht eine einzige Tat tun. Außer wenig Siechen legte er die Hände auf und heilte sie. Und er verwunderte sich ihres Unglaubens und er ging umher in die Flecken im Kreis und lehrte. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier ein Bild ist für Gemeinde Jesu, wenn er wiederkommt. Wenn er wiederkommt, wird er wohl Glauben finden auf Erden? Ich hörte diese Tage kürzlich ganz woanders, ist eine Jungschar und da hat man jetzt diskutiert und da musste man sich entscheiden, wollen wir in Zukunft noch Andacht machen und beten oder nur noch spielen? Entscheidet selbst, nur noch spielen, gut, nächstes Mal wird nur noch gespielt. Wird er wohl Glauben finden, wenn er in seine Vaterstadt kommt, wenn er zu uns kommt, wenn er zur Entrückung kommt unter den Verwandten und Bekannten, die ihn doch am besten kannten, konnte er am wenigsten tun. Und mir ist aufgefallen, ihr liebe Geschwister, dass der Herr vielfach durch die am meisten tut, die ganz jung im Glauben stehen. Und eifrig in der ersten Liebe. Was kann der Herr durch uns tun, die wir ihn doch kennen? Sag einmal, was tut der Herr durch dich gegenwärtig? Geschieht in deiner Umgebung nichts oder geschieht nur sehr wenig? Woran liegt das? Woran liegt das? Wo wir uns an der Botschaft ärgern, an seiner Botschaft ärgern, an seinen Forderungen, da findet immer der Unglaube Raum. Immer. Und das ist immer da, wo seine Botschaft in uns keinen Raum findet, wo seine Anforderungen, auch wenn du in der Bibel liest, wo er mit dir redet, dein Herz erreichen will und diese Botschaft, seine Botschaft, seine Forderungen, ganz oder gar nicht, wo wir uns da versperren und diese Botschaft keinen Raum in uns findet, findet immer der Unglaube Raum. Da, wo wir ihn wohl kennen, aber nicht tiefer erkennen, findet der Unglaube Raum. Wir sehen wohl seine Taten, wir wissen, wie er ist, wir wissen, was er kann, aber wir glauben nicht. Das Menschliche in uns, der Verstand, überragt den Glauben und seine Kraft. Ihr Lieben, wissen Sie, was wir brauchen? Wissen Sie, was wir brauchen, ich und Sie? Wir brauchen Christentum von Christus. Ich erinnere mich, da war ein kleines Kind, das wünschte sich ein Pferd zu seinem Geburtstag. Und dann hat der Vater das Kind gefragt, ja nun, mein Sohn, was wünschst du dir denn für ein Pferd? Ein Holzpferd? Nein, Papa. Ja, ein Plastikpferd? Nein, Papa. So ein Schaukelpferd aus Pappe? Nein, Papa. Ja, was wünschst du dir denn von einem Pferd? Naja, ein Pferd vom Pferd. Er meint, Papa, ich wünsche mir ein echtes Pferd, kein Schaukelpferd aus Pappe. Was wir brauchen, ist Christentum von Christus. Das uns bewegt, das uns dynamisch macht. Das uns hineinnimmt in seine Botschaft, in den Nazarener, das uns zu Verkündigern macht seiner Botschaft. Im Alltagsleben, dass er durch uns Taten tun kann. Indem, dass wir an ihm glauben, beachten wir bitte einmal die Tatsache, dass der Herr Jesus Christus, dass es ihm nicht egal ist, wenn wir nicht glauben. Es heißt, er verwunderte sich ihres Unglaubens. Und ging umher in die Flicken und Kreise und lehrte dort. Und bitte beachten wir die Tatsache, dass da nichts geschieht, wo wir nicht glauben. Und er konnte allda nicht eine einzige Tat tun. Außer wenigen Siechen legte er die Hände auf und heilte sie. Der Unglaube, liebe Freunde, der Unglaube unseres Herzens lässt das Werk des Herrn Jesus Christus nicht durchbrechen. Es ist nicht die Umgebung schuld, in der du lebst. Es sind nicht die Umstände schuld, in der du lebst. Es ist auch nicht die schlechte Predigt schuld, in der du, die du vielleicht hörst, oder die schlechte Gemeinde. Wir sind ja so arme, nicht wahr? Alle sind gegen uns. Nein, einzig und allein der Unglaube ist schuld, Freunde, dass in uns nichts geschieht, denn der Glaube steckt uns an. Der Glaube lässt uns Taten tun. Der Glaube hofft und der Glaube liebt und der Glaube bringt uns vorwärts. Mit dem Unglauben sinkt das Niveau der Christen. Es ist kein Christentum von Christus da. Ich muss hier schließen. Die Zeit ist um. Da geschieht vielleicht etwas um uns herum, aber in uns selbst geschieht nichts. Er konnte allda nicht eine einzige Tat tun in seiner Vaterstadt. Außer wenigen Siechen legte er die Hände auf und er ging in die Flecken und Dörfer und lehrte dort. Aber bei ihnen geschah nichts. Glauben Sie mir, dass ich mich selbst meine. Glauben Sie mir das, dass ich das nicht nur predigen will. Bitte, dass ich Sie hier nicht nur anpredigen will, sondern dass das auch mein Leben betrifft. Was wir brauchen, ihr Lieben, das ist Erweckung. Darum lautet die Botschaft des Nazareners. Sie lautet, wer will glauben? Wer will glauben? Amen. Wollen wir noch beten? Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir dein Wort haben und dass wir jetzt auch reden konnten, Herr, über die Botschaft von Nazareth. Und ich bitte dich auch für mich um Vergebung, Herr, wo ich oft nur das Menschliche sehe und menschliche Argumente habe und wo ich nicht in diesem alles durchdringenden Glauben stehe. Ach, wo so viel noch Theorie ist, Herr. Wohl Christentum, aber kein Christentum von Christus. Bitte hilf uns, dass wir Christen werden von Christus, dass du uns durchdringst, Herr Jesus, dass du durch uns, du der Nazarener, dein Werk tun kannst, der du auch der König bist. Und schenke doch, dass heute Morgen einige unter uns deine Frage beantworten. Was willst du, dass ich dir tun soll? Habt Glauben an Gott. Herr, du siehst auch jetzt diese Situation und bitte wirke durchdringend mit deinem Geist. Wir wollen dir dafür danken. Amen.
hörten soeben eine Adventspredigt von Norbert Lied mit dem Thema Die Botschaft von Nazareth. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Und falls Sie noch Fragen haben oder sich seelsorgerlich helfen lassen wollen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und manches andere mehr. Deshalb bleiben Sie dran!